Das Wort Gesetz im hebräischen Torah wird für verschiedene Bereiche gebraucht. Es wird für das ganze Alte Testament gebraucht, einschließlich 1. Mose bis zu Maleachi. Dann wird es gebraucht für die ersten 5 Bücher Mose, einschließlich 1. Mose. Dann wird es gebraucht für die eigentliche Gesetzgebung, die wir ja gegen Ende von 2. Mose und in 3. Mose haben und dann wiederholt und weitere Gebote in 5. Mose. Und dann kann es sich auf die 10 Gebote beziehen. Und von den 10 Geboten ist das 1. Gebot der Eckstein. Das 1. Gebot: Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen oder in der verneinenden Form. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Ist die Zusammenfassung aller 10 Gebote. Und die 10 Gebote selbst sind die Zusammenfassung des ganzen Gesetzes, auch der Propheten, sodass man nicht trennen kann zwischen den 10 Geboten und den anderen Ausführungen, die dasselbe eigentlich besagen. Was die Engel betrifft, das steht im Alten Testament nicht so deutlich wie im Neuen Testament. Aber an einigen Stellen, es dürften 3 Stellen sein, im Neuen Testament ist die Rede davon, dass das Gesetz auch durch Engel überreicht wurde. Aber das betrifft in erster Linie die 10 Gebote. Die wurden offenbar durch Engel überreicht. Und man kann nicht sagen, dass es das andere war, das die Engel gaben. Man kann auch nicht sagen, dass sie es aus eigener Wahl gesprochen hätten. Sondern man muss wissen, und es gibt einige evangelikale Ausleger, Verkündiger, die sogar die Engel als etwas fehlerhaft tendieren hinzustellen. Das darf man nicht, unter keinen Fall. Gute Engel sind vollkommen und sinnlos. Und wenn es im Gebet unseres Herrn heißt, dein Wille geschehe auf der Erde, wie er im Himmel geschieht, dann wissen wir, wie der Wille Gottes im Himmel geschieht. Sofort und ganz. Wir lernen aus dem Alten Testament, dass das, was ein Engel sagt, Gottes Wort ist. Das ist nicht sein eigenes Wort. Er ist nur ein Bote Gottes. Er darf nichts in eigener Qualität sagen. Die Engel, das wird uns deutlich gelehrt, sind Boten Gottes. Und wenn sie Botschaft an Menschen weitergeben, dann ist das Zitiertes. Das heißt, sie geben nicht eigene Botschaft weiter, sondern was sie sagen, ist Gottes Wort. Sie geben also Gottes Wort weiter. Wir können also nicht in der Qualität zwischen den 10 Geboten und anderen Teilen des Gesetzes unterscheiden. Die Qualität ist dieselbe. Ja, das ganze Alte Testament ist eigentlich die Ausführung oder der Kommentar, und zwar der göttliche Kommentar zu den 10 Geboten, sodass wir dort näher ausgeführt haben, was es heißt, wenn Israel in jener Zeit das Gesetz einhält. So sieht das dann aus. Wir können also nicht hier eine Trennwand hineinbringen. Das wäre falsche Lehre, irreführende Lehre. Sind noch Fragen da? Habe ich das deutlich gesagt oder nicht? Manchmal beseitigt man nicht nur Unklarheiten, sondern auch Klarheiten.
Wie sieht das aus mit den Engeln, die gefallen sind? Haben sie auch Vergebung für Christus oder geht es für den nicht?
soweit wir erfahren in der Heiligen Schrift nicht. Für sie ist eigentlich die Hölle geschaffen. Das ist ihr Los. Aber Menschen, die das Angebot der Vergebung nicht annehmen wollen, die kommen dann in die Gesellschaft dieser Engel, in die zukünftige Gesellschaft. Das heißt an denselben Ort. Ich müsste nicht sagen Gesellschaft, denn dort wird keine Gesellschaft sein. Da wird jeder für sich sein.
Bitte? Das ist mit dem Vers aus Apostelgeschichte 7,53.
Was steht da? Auch von Engeln gegeben?
Ja.
Ja? Eben, das ist einer der Verse, das ist der erste Vers. Und der zweite dürfte, glaube ich, in Galater sein und der dritte in Hebräer, Kapitel 2, glaube ich. Ja. Das ist einer der Stellen, die besagen, dass das Gesetz von Engeln überreicht wurde. Gott hat Engel gebraucht, um das Gesetz Mose zu überreichen, offenbar. Andere Fragen? Nicht nur zu dieser Frage, sondern auch zu anderen Fragen, die ihr im Kolosserbrief oder über Themen, die ich berührt habe. Dies ist Ihre Gelegenheit. Also, ja, bitteschön. Auch heute noch? Das weiß ich nicht. Das würde ich nicht ganz ausschließen. Es gibt Sonderfälle, wo Gott ganz offensichtlich Engel gebraucht. Man weiß, dass sie gewissen Personen in Gefahr geschützt haben. Es gibt immer wieder solche zuverlässige Berichte, wo keine andere Schlussfolgerung zulässig ist, als dass dies übernatürliche Wesen waren. Ich kenne jetzt im Moment keinen Fall, wo tatsächlich eine mündliche Botschaft wiedergegeben wurde, aber ich würde das nicht ganz ausschließen. Aber das wären höchst Sonderfälle. In welchem Sinne hätten Sie sich das gedacht? Oder war das nur eine theoretische Frage? Ja. Sie haben an keinen Fall gedacht.
Ja. Aber das kann nur persönlicher Fall so sein, ja? Sondern allgemein für Gottes Plan, Heilsplan, kann jetzt keine Botschaft. Das ist abgeschlossen.
Nein, Gottes Wort ist abgeschlossen, ja. Das müssen wir annehmen. Das wären nur in persönlichen Fällen. Zum Beispiel, wenn jemand in großer Lebensgefahr wäre und jemand käme auf ihn zu, den er für einen Menschen hält, und würde ihm sagen, gehen Sie mal dort und dorthin und so weiter, und dann würde er der Gefahr entkommen, ja. Und plötzlich wäre er verschwunden. Das würde ich nicht ausschließen. Und das wäre eine persönliche Führung dann. Also, wir sind in Vers 14. Das gegen uns lautende Schreiben. Hier besagt Paulus, dass was das Gesetz den Juden sagt, das sagt es auch den Heiden. Das ist eine Anklage auch an uns. Das stimmt auch mit Römer 2 überein, wo davon geschrieben steht, dass auch die Heiden das Gesetz in ihrem Herzen geschrieben haben, im Gewissen, in einem gewissen Sinne. Und sie richten sich auch nach ähnlichen Vorschriften wie ein Jude, wenn er sich nach dem Gesetz richtet. Es ist also auch eine Anklage an uns. Aber am Kreuz hat Jesus alles getragen, das uns entgegenstand, hatte er ausgelöscht. Das kann man besingen. Unsere Schuld ist ausgetilgt. Und er hat es aus der Mitte weggenommen, da er es ans Kreuz nagelte. Gott hat die Hände von römischen Soldaten gebraucht, um unsere Schuld in Christus Petrus sagt, er hat unsere Schuld hinaufgetragen an das Kreuz. Gott hat unsere Sünde auf Christus gelegt und man hat Christus ans Kreuz genagelt und somit unsere Schuld ans Kreuz genagelt. Und so ist die Schuld weg, weil Christus an unsere Stelle gestorben ist. Und jetzt kommt das Dritte, das mit diesem verwandt ist. Nachdem er den Fürsten und Mächten, was sie hatten, abgenommen und sie ausgezogen hatte, stellt er sie in Freimut öffentlich zur Schau, da er sie als Besiegte im Zuge seines Triumphes führte. Ein etwas komplizierter Satz. Dieses bezieht sich immer noch offenbar auf den Kreuzestod. Ich dachte früher, es würde sich auf die Auferstehung beziehen, aber offenbar hat es immer noch mit dem Kreuzestod zu tun. Das heißt, im Kreuzestod zieht Jesus oder Gott besser, zieht Gott seine Feinde aus. Das ist so, wie wenn ein Soldat gefangen genommen wird. Ich war im Zweiten Weltkrieg und wenn da Soldaten sich ergeben haben, dann haben sie schon freiwilligerweise vorher, das gehört einfach dazu, die Waffen zurückgelassen. Und ein gut trainierter, ein ausgebildeter Soldat lässt sogar seinen Helm zurück, weil der Helm auch als Waffe verwendet werden kann. Er darf mit keiner Waffe sich ergeben. Er muss mit erhobenen Händen kommen, Hände weg von aller Selbstverteidigung. Er muss also alles zurücklassen. Wenn er das nicht freiwillig tut, dann muss das mit Gewalt geschehen. Und Satan und seine Dämonen haben es nicht freiwillig getan. Aber Gott hat es getan am Kreuz. Am Kreuz hat Gott dem Feind die Waffe genommen. Er hat sie ausgezogen, das heißt ihr ganzes Gerüst abgestreift, ihnen abgenommen, sodass der Feind jetzt nackt, ohne Bewaffnung, ohne Kampfausrüstung dasteht. Und jetzt ist die Frage, was war die Waffe? Vers 15 darf nicht abgekoppelt werden von Vers 13 und 14. Das ist ein Guss. Und wenn das ein Guss ist, dann bekommen wir ein Bild oder einen Blick dafür, wie Satan kämpft. Es geht um die Sünden. Er schenkt uns, Vers 13, alle Übertretungen. Das hat er getan im Kreuzestod. Und somit, können wir sagen, hat Gott den Feind abgestreift, hat ihm seine Waffen genommen. Das heißt, der Hebel des Feindes ist die Sünde. Die Waffe des Feindes im Kampf gegen Gott ist die Sünde. Offenbarung 12 ist Satan der Ankläger der Brüder. Er kann zu Gott kommen und sagen, schau einmal, jetzt hat dein Kind das gemacht und klagt ihn vor Gott an. Ja. Und jetzt kommt Christus und sagt, wer will Anklage erheben? Hier ist Christus, Römer 8, ja, gestorben. Was wollen Sie? Hauen Sie ab. Ja. Christus ist gestorben. Es ist alles geschehen, kein Grund zur Anklage. Heute darf Satan noch abhauen, aber eines Tages wird er keine Gelegenheit mehr, auch dazu nicht. Ja. Heute muss er weg, er darf uns nicht antasten, aber eines Tages wird er auch das nicht mehr tun können. Das wird schrittweise geschehen. In Kapitel 12 der Offenbarung wird er zunächst besiegt und auf die Erde geworfen, sodass er überhaupt nicht Zugang mehr hat, um anzuklagen. Und dann in Kapitel 20 wird er ins Abgrund geworfen und später dann in den feurigen Pfuhl. und dann wird es endgültig sein. Aber heute versucht er es noch, aber er hat keine Grundlage. Und wenn wir uns auf Golgatha berufen, dann braucht auch unser Gewissen nicht angetastet werden. Wir können uns auf Jesus berufen. Und das ist das große Vorrecht eines Christen. Wenn er mal sündigt, dann kann er, weil seine Sünde gedeckt ist, weil er an das Kreuz, an den Kreuzestod von Christus geglaubt hat, kann er mit dieser Sünde neu zu Jesus kommen und die Vergebung in Anspruch nehmen. Weil er einen Bürgen hat, jemanden hat, der bereits für ihn gestorben ist. Aber dieses Privileg hat ein Nichtchrist nicht. Der kann nicht mit seinen einzelnen Sünden am Ende des Tages zu Gott kommen und sagen, bitte vergib mir. Gott wird ihm nicht vergeben. Warum nicht? Weil er mit Christus nichts zu tun haben will. Er macht einen Bogen um Christus und das Kreuz. Und dann will er am Abend eines Tages noch ein reines Gewissen bekommen? Nein, nein, nicht so. Gleichsam wie Nikodemus. Jesus kann ihm sagen, gleichsam, du machst einen Bogen um Johannes den Täufer, ja? Und willst zu mir kommen? Nein, nein, nicht so. Buße, Johannes hat Buße gepredigt und der wollte zu mir führen, ja? Kannst nicht mich haben ohne Johannes. Nicht ohne Buße, ja? Wenn der Sünder bereit ist, bei Christus die Vergebung zu holen, dann natürlich wird ihm sofort vergeben und Gott kann nicht anders tun, als ihm vergeben. Aber dann hat er daraufhin für alle weiteren Sünden, die er begehen mag, das Recht, zu Gott zu kommen und um Vergebung zu bitten. Und nur auf Bitte hin kann man sie dann haben. Es braucht nichts mehr geschehen. Aber bedenken wir, das hat einen Preis gefordert, ja? Keine Sünde kann einfach nur so erlassen werden. Das gibt's nicht. Bei Gott muss jede Sünde Blut fordern. Es braucht den Tod. Die Seele, die sündigt, muss sterben. Und es gibt keine Vergebung ohne Opfertod. Aber deshalb, weil wir einen Opferbürgen haben, weil wir jemanden haben, der an unserer Stelle gestorben ist, deshalb können wir einfach so nur mit unseren Sünden zu Jesus kommen und sagen, bitte vergib mir. Aber bedenken wir, das tun wir nur aufgrund des Todes von Jesus Christus. Und wie heißt es in dem Psalmen? Psalm 130 dürfte es sein. Bei dir ist viel Vergebung. Und wie geht's dann weiter? Weiß jemand den Text? Bei dir ist viel Vergebung, damit man dich fürchte. Nicht damit man wieder dasselbe tut. Ja. Damit man dich fürchte. Wir sollten mit Furcht schon mit der Bitte kommen, wissend, dass wir wieder den Kreuzestod Jesu verursacht haben. Aber wir dürfen mit Reue kommen und um Vergebung bitten. Und Gott ist gnädig, denn der Tod ist da, er ist geschehen. Also, der Satan hat ebenfalls kein Recht auf uns, weil die Sünde beglichen ist. Und so ist ein Christ auch frei von den Anklägen und den Ansprüchen Satans. Dies ist ein großes Geheimnis und wenn Christen mal geplagt werden, Anfechtung erleben, brauchen sie nur zu Jesus Christus gehen und ihn in Anspruch nehmen. Satan hat keinerlei Anrecht auf Gläubige. Jetzt kommen wir zum dritten Abschnitt dieses Kapitels. Paulus warnt im ersten Abschnitt 1 bis 5 war es, ja? Oder 6 oder 4? Ich weiß nicht mehr. 5. Paulus ringt. Zweiter Abschnitt bis Vers 15. Paulus ruft auf zur Treue. Das war B, Groß B. Hatte ich Ihnen das ergeben? Das war Groß B. Und jetzt kommen wir zu Groß C. Paulus warnt vor falscher Abhängigkeit. 16 bis 23. Paulus warnt vor falscher Abhängigkeit. Zuerst einen Überblick. Bei diesem Abschnitt ist es eine Hilfe, zuerst einen Überblick über den Abschnitt zu geben. Er ist ein schwieriger Abschnitt, wie so vieles im Kolosserbrief. Eins der schwierigeren Briefe des Paulus. Erstens also Arabisch 1, Überblick. Der Apostel warnt in den Versen 16 bis 23 dreimal. Jedes Mal geht es um dasselbe, nämlich um eine falsche Abhängigkeit. Was ist denn eine falsche Abhängigkeit? Sie ist Abhängigkeit von etwas, das außer Christus ist. Falsche Abhängigkeit ist Abhängigkeit von etwas außerhalb von Christus. Denn Christus ist die richtige Abhängigkeit. Falsche Abhängigkeit ist so dann Abhängigkeit von Menschen anstelle von Christus und von ihren Vorschriften. Menschen und ihren Vorschriften. Und falsche Abhängigkeit ist Abhängigkeit von eigener Leistung. Man legt Wert auf eigene Leistung, macht sich abhängig davon. Alles dieses ist außerhalb von Christus. Wie lautet nun die dreifache Warnung, die Paulus hier erlässt? Die erste Warnung haben wir in Vers 16, die zweite in Vers 18 und die dritte in Vers 20. In Vers 16 lesen wir, lasst euch nicht richten. Lasst euch nicht richten. Die zweite Warnung in Vers 18, lasst euch nicht den Kampfpreis absprechen. Lasst euch nicht den Kampfpreis absprechen. Und die dritte in Vers 20, lasst euch nicht Satzungen auferlegen. Lasst euch nicht Satzungen auferlegen. Was hat denn zu dieser Warnung, dieser dreifachen Warnung Anlass gegeben? Wieso tut der Apostel dieses? Die Kolosser ließen sich offensichtlich von Menschen Vorschriften auferlegen. Das muss hier wohl vorausgesetzt werden, beziehungsweise war die Gefahr da. Solche Vorschriften werden aber nicht immer eingehalten. Haben Sie das auch schon mal erlebt? Dass wenn Vorschriften erlassen werden, dass sie nicht immer eingehalten werden? Es sind gewisse, wenigstens vorschlagsmäßig, Vorschriften gegeben worden für diese Woche, für die Teilnahme hier. Sind sie immer eingehalten worden? Es werden Vorschriften gegeben in Gemeinde und Familie. Werden sie immer eingehalten? Der Staat gibt Vorschriften. Werden sie immer eingehalten? Nein. Überall, wo sie Vorschriften haben und wo sie Menschen haben, werden diese Vorschriften nicht immer eingehalten. Das liegt im Wesen der Sache. Ja? Wenn Vorschriften erlassen werden, werden sie nicht immer eingehalten. Und jetzt müssen wir einen Schritt weitergehen. Das Nicht-Einhalten bringt aber ein Richten ein. Vorschriften müssen verwaltet werden. Und wer sie gibt, muss dann anklagen, wenn sie nicht eingehalten werden. Das Nicht-Einhalten bringt ein Richten ein, nämlich von dem Geber der Vorschriften. Und das haben wir in Vers 16. Es richte euch also nicht jemand in Sache Speise und Trank. Zuerst sagt er, ihr müsst dies essen und das nicht. Und dann halten wir es nicht ein und dann kommt er und richtet uns. Also, Sie bringen uns ein Richten ein von dem, der die Vorschriften gegeben hat. Das ist übrigens auch bei Gott so. Ja? Gott hat auch Vorschriften erlassen. Und wenn wir sie nicht einhalten, dann ist er der Richter. Ja? Aber die Lösung war ja der Tod Christi. Aber jetzt sind wir bei menschlichen Vorschriften. Das Richten kann dann so weit gehen, wenn es ein Mensch ist, ja? Das Richten kann dann so weit gehen, dass einem die Seligkeit abgesprochen wird. Und das haben wir in Vers 18. Was lasst ihr euch den Kampfpreis, die Seligkeit absprechen? Ja, man hat die Vorschriften eingehalten. Ja? Also wird man nicht selig. Die drei Warnungen, die dritte Warnung, Entschuldigung, in Versen 20 bis 23, ist dann eigentlich eine Anwendung des Vorhergesagten. Da wendet Paulus das an. Und jetzt wird auch klar, warum Paulus den Abschnitt mit einem Also beginnt. Vers 16. Es richte euch also nicht jemand in Sache Speise. Das heißt, im Blick auf das Vorhergeschriebene in Vers 8 bis 15. Und was sagte Paulus in Vers 8 bis 15? In Vers 8 sagte er, werdet nicht ein Raub. Und wenn sie sich richten lassen, Vorschriften geben lassen und richten lassen, dann werden sie zu einem Raub. Was sagte Paulus in den Versen 9 bis 15? Christus genügt. Ja, wenn Christus genügt, warum lasst ihr euch dann noch Vorschriften geben und dann anschließend euch richten? Die Verse 16 bis 23 verdeutlichen dieses. Sie sind gleichsam die Anwendung der Verse dessen, was Paulus bereits gesagt hat. Lasst euch nicht zum Raub machen. Und das heißt, jetzt lasst euch niemand richten. In den Versen 16 bis 23 befassen wir uns nun zweitens, Rabisch 2, mit diesen Warnungen im Einzelnen. Rabisch 2, die Warnungen im Einzelnen. Klein a, die erste. Vers 16 und 17. Lasst euch nicht richten. Da steht geschrieben, es richte euch also nicht jemand in Sache Speise oder Trank oder in Bezug auf ein Fest oder einen Neumond, das klingt sehr alttestamentlich, oder Sabbate, die alle Schatten sind der Dinge, die kommen sollten. Der Körper aber ist Christi. Hier sind einige Beispiele gegeben von Vorschriften. Diese Beispiele werden nicht erschöpfend sein, aber Paulus erwähnt diese hier. Speise und Zeiten, zwei Arten von Vorschriften, Speisevorschriften und Zeitenvorschriften. Nehmen wir einmal die Speisevorschriften zuerst. Speise und Trank ist eingeschlossen. Vers 16. Es richte euch nicht jemand in Sache Speise oder Trank. Worum geht es in dieser Aufforderung nicht? Also, wenn Paulus sagt, lasst euch nicht richten in Bezug auf Speise und Trank, worum geht es zuerst nicht? Es geht nicht um jene Rücksichtnahme, von der in Römer 14 und im ersten Korintherbrief die Rede ist. So weit dürfen wir nicht gehen. Wir dürfen Kolosser 2, 16 und 17 nicht ausspielen gegen Römer 14 und 1. Korinther 8 und 10, wo Paulus tatsächlich befohlen hat, passt auf das, was ihr esst und trinkt. Nicht wahr? Da hat er gesagt, passt auf. Aber dort geht es um das Gewissen von schwachen Christen. Ja? Das muss man in Betracht ziehen. Die ist bei den Christen angebracht, das heißt diese Rücksichtnahme. Die Rücksichtnahme beim Essen und Trinken ist bei den Christen angebracht, die in einer Götzendienstkultur leben, wo man sehr vorsichtig geworden ist. Ja? Die wollten kein den Götzen geweihtes Fleisch essen und hatten dann ein schwaches Gewissen. Paulus sagt, der Götze ist ja nichts. Ja? Wenn ihr für das Fleisch dankt, das Fleisch kommt von Gott, das kommt nicht von Satan und vom Götzen. Das Fleisch kommt von Gott. Und egal, was mit diesem Fleisch vorhin geschehen ist, wenn ihr es auf dem Marktplatz gekauft habt, braucht ihr gar nicht zu fragen, woher es kommt. Es ist Fleisch, das von Gottes Tieren kommt. Und ihr dankt dafür und ihr dürft es essen. Allerdings, wenn ein Christ sich ein Gewissen daraus macht und du bist frei, pass auf. Wenn du dann eingeladen bist bei einem Christen, der ein schwaches Gewissen hat und er sagt, dieses Fleisch war geopfert, dann pass auf, dann Vorsicht, so nicht. Denn dann könntest du ein Stolperstein werden für den schwachen Christen. Dann könntest du etwas zerstören bei ihm. Also das ist hier nicht eingeschlossen. Kolosser 2 darf nicht angeführt werden, um Römer 14 aufzuheben oder 1. Korinther 8 und 10. Es geht hier auch nicht um die Verantwortung des Gläubigen für sein leibliches Gefäß. In 1. Korinther 6, den Versen 19 und 20, sagt Paulus, wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Geistes ist? Dieser Leib soll dem Herrn dargebracht werden, Römer 12, Vers 1, um dem Herrn zu dienen. Und da dürfen wir mit diesem Instrumentarium, Leib, nicht gerade irgendetwas machen. Viele Christen gehen sehr leichtsinnig um mit ihrem Leib. Sie pflegen nicht die grundsätzlichen Regeln zur Gesundheit und sind dann selbst schuld, wenn der Leib nicht mehr brauchbar ist für den Dienst des Herrn. Ich darf nämlich nicht mit dem Leib umgehen, wie es mir gerade gefällt. Alles mit ihm tun, was mir gefällt. Ich darf nicht essen, was ich will, nur was mich mundet. Ja? Ich muss fragen, was ist gut für den Leib? Viele Christen fragen nur, wie schmeckt's? Und dann essen sie fröhlich zu. Es gibt keine Gesetze auf diesem Gebiet, aber es gibt Grundsätze. Unser Leib gehört dem Herrn und wer den Herrn liebt und seinen Leib gebrauchen will zu Diensten des Herrn, der will so lange leben und so gesund sein, dass der Herr etwas hat von diesem Leib. Dass ich nicht unnötigerweise begraben werden muss. Der Leib gehört nicht mir, er gehört dem Herrn. Wenn es hier heißt, lasst euch nicht richten in Bezug auf Speise und Trank, dann darf ich nicht sagen, ich kann essen und trinken, was ich will. Das ist hier ausgeschlossen. Ich habe dennoch 1. Korinther 6 zu beachten und Römer 12, Vers 1. Ich habe im Gehorsam gegen Gott zu fragen, was tut meinem Leib gut? Ja? Wie kann ich meinen Leib noch besser gebrauchen im Dienst des Herrn? Worum geht es denn dem Paulus? Es geht ihm darum, dass weder Speis noch Trank uns in eine bessere Stellung vor Gott bringen kann. Darum geht es. Es geht darum, dass weder Speise noch Trank uns in eine bessere Stellung vor Gott bringen kann. Dadurch wird Gott nicht beeindruckt. Mit Speise und Trank kann ich nichts erreichen, was nicht schon durch Christus erreicht wurde. Christus kann nie ersetzt werden durch solche Vorschriften. Annahme bei Gott kommt nur durch Vertrauen auf das Sterben Jesu für mich. Annahme bei Gott kommt nur durch Vertrauen auf das Sterben Jesu für mich. Für die Beziehung zum Gesetz stellt Paulus in seinen Briefen die Frage, wie lerne ich dort, was Liebe ist und so weiter. Das heißt, wenn wir fragen, welche Beziehung habe ich denn noch zum alttestamentlichen Gesetz, wo Vorschriften sind, ja, dann muss ich Folgendes wissen. Wenn ich heute das Alte Testament lese und dort Vorschriften sind, dann frage ich, Was wäre heute noch gut von dem, das dort geschrieben steht? Was wäre heute noch gut für mich? Ich will meinem Herrn dienen. Ich liebe ihn. Gerettet bin ich nur durch Jesus Christus. Aber habe ich hier Informationen, die ich im Neuen Testament vielleicht nicht habe, die mir zeigen können, wie Gott denkt? Zum Beispiel, ich soll den Herrn lieben. Das ist die Zusammenfassung des Gesetzes und Liebe ist das Gebot meines Herrn Jesus. Kann ich etwas lernen im Alten Testament, wie Liebe aussieht? Wie Barmherzigkeit aussieht? Wie der Umgang mit anderen Menschen aussieht? Kann ich erfahren, was Gott wohlgefällig ist und so weiter? Wenn ich so etwas dort lese, dann kann ich das übernehmen. Das tut das Neue Testament. Immer wieder geht Paulus zum Alten Testament zurück und sagt, schaut einmal, hat nicht Gott das da gesagt? Und da steht auch das geschrieben. Das zeigt, wie Gott denkt. Und Gott bleibt derselbe. Ja? Ich bin nicht unter dem Gesetz. Ich bin schon gerettet. Ich habe schon die Erfüllung des Gesetzes. Aber da lerne ich, wie ich jetzt innerhalb der Rettung, innerhalb der Gnade, wie ich jetzt so leben kann, dass Gott wohlgefällig ist und so denken kann, wie er denkt. Das heißt, ich frage in der Begegnung mit dem Gesetz, wie lerne ich dort, was Liebe ist, Liebe zu Gott und Liebe zum Nächsten. Zum Beispiel, wenn das Vieh deines Nachbarn aus dem Gehege kommt und es verirrt sich und du weißt, wo das Vieh ist, die Tiere sind, dann bitte bring doch die Tiere zum Nachbarn da, ja. Das ist Barmherzigkeit. Ja. Das ist praktisch. Das sind solche praktische Regeln, die wir uns merken können. Für Beziehung zum Geschöpflichen, zum Beispiel, ist etwas nützlich oder ist etwas nicht nützlich? So fragt Paulus im Korintherbrief. Das ist die Frage. Nicht, was soll ich tun und wie kann ich es denn abhaken, sondern ist das wirklich nützlich? Ja? Welche Speisen sind wirklich nützlich? Welche Dinge in der Welt sind wirklich nützlich? Manchmal muss ich dann natürlich auf einiges verzichten, weil Gott solchen Verzicht fordert. Wenn ich zum Beispiel im Dienst des Herrn bin und es fordert Schlaflosigkeit, gut, dann muss ich die Energie des Leibes opfern, ja? Aber normalerweise muss ich dann selbst entscheiden, wann ich zu Bett gehe, ja? Und wenn ich gelernt habe und wenn alle anderen Menschen erfahren haben, dass eine gewisse Regelmäßigkeit gut ist, dass Gewohnheiten gut sind, wenn das praktische menschliche Weisheit ist, gut, dann wollen wir es lernen. Aber wenn die Führung Gottes für den Dienst des Herrn Ausnahmen erfordern, dann sind wir bereit zu sterben für Jesus, wenn es so weit kommen sollte. Ja? Das sind so praktische Fragen. Vielleicht haben Sie auch noch Fragen nach der Pause.